Deutschlandfunk. Das Feature.
In Leipzig wusste sicher viele, nicht jeder, aber viele, was mit Bach zu tun und zu lassen ist und was man daraus machen kann. Und dass man da Freude dran haben kann, das wusste man sicher in Leipzig, aber in Brno ist es schon etwas anders und in Espenheim nochmal etwas anders.
Johann Sebastian Bach, geboren in Eisenach, früher Tod der Eltern, Mettenchorsänger, Lakai, Violinist, mit 18 Jahren Organist in Arnstadt, später in der Freien Reichsstadt Mühlhausen, Hoforganist und Kammermusiker in Weimar, fürstlicher Kapellmeister in Köthen.
Ich habe ein Ingenieurstudium in Köthen gemacht und in Magdeburg und bin dann nach Espenhain gegangen und habe dort im Forschungslabor gearbeitet und später in der Schwefelgewinnung.
Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken.
Existiert das Schöne wirklich oder ist es nur eine subjektive Idee?
Es war eine Abteilung mit ca. 100 Personen, also 100 Kollegen. Und dort habe ich als Technologe gearbeitet. Technologe ist einer, der sich um die großen Gefäße kümmert, Pumpen, Gebläse, also große, kräftige Einrichtungen, die der Chemie dienen.
Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken. Oder Bach und Braunkohle. Ein Feature von Konstanze John.
Bilder bedeuten alles im Anfang. Sind haltbar, geräumig. Aber die Träume gerinnen, werden Gestalt und Enttäuschung. Schon den Himmel hält kein Bild mehr. Die Wolke vom Flugzeug aus, ein Dampf, der die Sicht nimmt. Der Kranich, nur noch ein Vogel.
Welches Verhältnis besteht zwischen dem Schönen in der Wirklichkeit und in der Kunst? Kann man dem einen oder dem anderen eine höhere Vollkommenheit zubilligen? Worin besteht das Wesen jener Gefühle, in denen wir die Erscheinungen des Lebens als schön oder hässlich empfinden?
Professor Erhard John, Jahrgang 1919, Begründer des Instituts für Kulturwissenschaften und Ästhetik an der Karl-Marx-Universität Leipzig, fragte mit wissenschaftlichem Abstand:
Existiert das Schöne wirklich oder ist es nur eine subjektive Idee?
Und der 10 Jahre später geborene Dichter und Dramatiker Heiner Müller führte seinen universellen Diskurs mit sich selbst, der nichts und niemanden ausschließt, und setzte bis zum Ende der DDR und darüber hinaus seine Verse in die Welt.
Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken.
Wir müssen immer bedenken, das ist ein Bergbaubetrieb, es sind harte Männer im harten Dienst und da ist für diese Bereiche der Kultur eigentlich wenig Platz gewesen. Da müssen wir nicht rundherum reden, das ist einfach so.
Erstes Kapitel: Espenhain und das Schöne.
In Espenhain, nahe Borna bei Leipzig, begann im Jahr 1939 die umfangreiche Förderung von Braunkohle im Tagebau. Brikettfabriken entstanden und daneben die Braunkohleveredelung als Chemiebetrieb für Schwefel- und Säuregewinnung. Bis zur Stilllegung des Espenhainer Tagebaus 1994 wurden 570 Millionen Tonnen Kohle gefördert und über 1 Milliarde Kubikmeter Abraum in der Landschaft bewegt.
Die Sehnsucht nach etwas anderem, etwas Schönerem, wuchs in Espenhain aus dem von Schwelgas durchtränkten Morgennebel, den kohlestaubüberzogenen Fallobstwiesen. Bei den Ofenmaurern und Laborarbeitern, Technologen und Ingenieuren im VEB Braunkohleveredelung Abteilung Schwefelgewinnung. Bei denen, die in 3 Schichten Schwefel herstellten, in dessen Abgasen sie lebten,
Die Leute, die in Espenhain arbeiten, die kamen ja von weit her. Sie kamen ja jeden Morgen von Burgstedt, von Geithain, von also weiten Orten und Dörfern und hatten lange Wege auf sich genommen und kamen zu später Zeit wieder nach Hause. Also die werden gar nicht so viel Zeit gehabt haben, in ihrem Leben sich Bach zu widmen.
Ich werde nicht die Daumen drehen, bis eine revolutionäre Situation vorbeikommt. Aber Theorie ohne Basis ist nicht mein Metier. Ich bin kein Philosoph, der zum Denken keinen Grund braucht. Ein Archäologe bin ich auch nicht. Und ich denke, dass wir uns vom Lehrstück bis zum nächsten Erdbeben verabschieden müssen.
Ästhetische Gebilde, die im Bereich der materiellen Produktion geschaffen werden, tragen dazu bei, dass sich die Werktätigen in den materiellen Bedingungen ihres Arbeitens und Lebens als Menschen auch sinnlich emotional bestätigt fühlen.
Kein Unglück ist in aller Welt zu finden, das ewig dauert sei.
Wir haben uns eben geleistet, dass eine Toilettenfrau da war und eine Frau, die die Waschräume sauber macht, und die war immer da. Also wenn eine Toilettentür geklappert hat, hat die wieder geguckt. Ja? Und es geht unter den Arbeitern nicht immer glatt alles zu. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und auch den Umgang mit einer Tischdecke, das muss gelernt sein. Und das haben wir den Leuten beigebracht. Ja?
Die Heimat hat sich schön gemacht.
Arbeitskollektive.
Volkskunstkollektive.
Damit alles in Frieden.
Jugendforscherkollektive.
Unsere Heimat, das sind nicht nur...
Ein Geruch hing in der Luft. Selbst wenn Kollegen aus der Abteilung Schwefelgewinnung in der Thomaskirche der 30 Kilometer entfernten Bachstadt Leipzig saßen, um dort der samstäglichen Motette beizuwohnen, waren sie als Espenhainer über Bankreihen hin an diesem Geruch in ihren Mänteln zu erkennen.
Wir waren ja keine Musikfans von Bach, sondern wir waren einfach Bürger, die in der Umgebung von Leipzig lebten und dass es Feste gab und Konzerte gab und Motetten gab, das wussten wir alles. Und dass es eine Thomaskirche gibt, eine Nikolaikirche, das wussten wir auch. Aber was Bach eigentlich so bedeutet, das wussten wir nicht.
Zweites Kapitel. Immer unterwegs zu Bach.
Nächste Station, Borna. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
Es ist ein sonniger Samstagmorgen im Juni 2006. Die Laborarbeiterin Ruth Schmidt, der Ingenieur Bernd Rudolf und der Technologe Siegfried Nass treffen sich in Borna, unweit ihres einstigen volkseigenen Schwefelbetriebs Espenhain.
Sie sind nur drei von früher 6500 Mitarbeitern und wie die meisten von ihnen inzwischen pensioniert. Frau Schmidt und Herr Rudolf steigen in Sigis leuchtend roten Wagen. Der Chef Siegfried Nass ist und bleibt ihr Mann für das Schöne und als solcher ist er auch Chef des legendären Zirkels auf dem Wege zu Johann Sebastian Bach.
1983 gegründet, war dieser Kreis weder Volkskunstkollektiv noch Parteilehrjahr. So ein Zirkel irritierte sowohl die unmittelbaren Kollegen wie auch die Vorgesetzten und die leitenden Genossen. Johann Sebastian Bach? Dieser Mann hatte vor 300 Jahren gelebt, in nichtsozialistischer Zeit. Was konnte es Verbindendes zwischen ihm und den Espenhainern geben?
Die sozialistische Erbepflege ist in sich ungemein differenziert. Sie schließt eine Vielzahl wissenschaftlicher, propagandistischer, aber auch organisatorischer Aktivitäten ein. All dies unter der wiederkehrenden Fragestellung, inwiefern vermitteln diese Werke künstlerische Wahrheiten von den Menschen ihrer Zeit und gestalten uns auch heute noch teure humanistische Ideale.
Andererseits, politisch Nachteiliges war den Zirkelteilnehmern nie nachzuweisen. Und spätestens seit dem Bach-Jahr 1985 galt der Komponist endgültig als DDR-tauglich. Inzwischen ist mit der DDR auch der VEB Braunkohleveredelung Espenhain Vergangenheit. Der Zirkel auf dem Wege zu Johann Sebastian Bach aber existiert weiter.
Ich habe ja eine ganze Welt kennengelernt damit. Ja? Denn das ist ja nicht bloß Leipzig und Thomaskirche und eine Motette oder sowas. Ich habe durch Bach und durch Beschäftigung mit Bach eine ganze Welt kennengelernt. Ich habe was über Orgelbau erfahren, ich habe über die Fürsten was erfahren, ich habe über die politischen Verhältnisse damals was erfahren. Ich habe erfahren, dass Friedrich der Große das Flötenspiel unterbrochen hat und gesagt hat, der alte Bach ist da. Wenn der König das Flötenspiel unterbricht, weil Bach kommt, muss ja Bach was Wichtiges gewesen sein. Ja, was haben wir noch Schönes erlebt? Na, unser Land kennengelernt dadurch.
Auch ein Besuch beim berühmten Thomanerchor in Leipzig fehlte nicht. Sicher wurde von Johann Sebastian Bach und dessen Kantaten gesprochen, die die Thomaner im In- und Ausland sangen. Aber vielleicht interessierten sich die Schwefelmacher sogar mehr für den Schul- und Probenalltag der jungen Sänger. Es hätten ja ihre Kinder sein können.
Wir haben denen noch ein Geschenk gemacht. Wir haben uns die Eisenbahn vorführen lassen, die die im Keller haben. Die haben eine große Eisenbahn damals gehabt, also eine H0-Eisenbahn zum Spielen. Und wir hatten uns den Spaß gemacht, in Espenhainer Produkte, die wir ja alle in Eisenbahnwagen weggeschickt haben jeden Tag, habe ich ihnen eine Folge dieser Wagen mit dem Produktzeichen bemalen lassen und habe sie ihm geschenkt. Ob es ihn heute noch gibt, weiß ich nicht. Weil da gibt es einen kleinen Kesselwagen, wo dran steht Schwefelflüssig. Und da gibt es eine sogenannte Kalkhütte, in der sich Schwefel befindet. Und ein ganz kleiner Wagen, wo sich Natriumsulfid drin befindet oder versendet wird. Das haben wir ihnen geschenkt, da hatten sie viel Freude dran.
Heute, im Juni 2006, besucht der Bachzirkel den jungen Bach in Arnstadt. So nach und nach treffen die ehemaligen Schwefelmacher in der thüringischen Stadt ein. Im Hotel zur Krone, gleich beim Bahnhof. Zuerst die Dreierbesatzung mit Siegfried Nass leuchtend rotem Wagen.
Danach das Ehepaar Hennings aus Arendsee. Schließlich Raschkes und Hillerts aus Leipzig. Ehepartner, Kinder und Freunde gehörten schon immer mit dazu. In Spitzenzeiten erweiterte sich so der Zirkel auf bis zu 30 Mitglieder. Im gut besuchten Hotelrestaurant finden sie sich zum Essen ein.
Wieder zusammengekommen ist nach so vielen Jahren.
Ich habe überlegt schon, wann war denn das in Lübeck?
In Lübeck und ja, ich kann nicht sagen, sie hat alles.
War das 2000, bilde ich mir ein.
Kann sein.
Ja. Ich war schon allein.
Also dann begrüße ich euch alle recht herzlich hier in Arnstadt. Wir haben uns gedacht, dass wir uns hier bei dem jungen Bach treffen wollen. Was außergewöhnlich ist, denn wir haben ja in der langen Zeit, in der wir uns mit Bach beschäftigt haben, eigentlich den Bach kennengelernt mit Perücke, den Älteren, den Würdigen, den Geehrten oder den Verzweifelten. Aber nicht den jungen, spritzigen, der noch Ideen hatte und nicht immer seiner Obrigkeit, in die er behütet eingestellt war, gefolgt hat.
Die Kellnerin lugt hinter dem Zapfhahn hervor. Nein, die Bestellungen kann sie wohl noch nicht aufnehmen. Siegfried Nass hält die Begrüßungsrede und seine 8 Zuhörer sitzen an der langen Tafel und lächeln versonnen dazu. mitten unter ihnen der Komponist selbst.
Oder sagen wir das Bild, das sich die Mitglieder des Zirkels auf dem Wege zu Johann Sebastian Bach von ihm geschaffen haben. Respektvoll, anteilnehmend über die Jahre der Beschäftigung mit Leben und Werk. Bach erschien ihnen zunehmend als einer von ihrer Art, als einer, dem es schwer war, seinen Weg zu finden, als Mensch, als Künstler. Als Komponist füllte Johann Sebastian Bach die gegebenen Formen neu aus.
Und wie Bach das Choralvorspiel nicht auf die Poesie der Musik allein beschränkte, sondern, anders als seine Vorgänger und Zeitgenossen, auch den Inhalt des nachfolgenden Textes schon musikalisch umriss.
Ebenso nutzten die Espenhainer gern die seinerzeit gängige Form des sozialistischen Zirkels, um sie mit neuem und selbstbestimmtem Inhalt zu füllen. Mit etwas Schönem, wenn man schon nicht grenzenlos reisen durfte, mit einem Weg in das für sie unbekannte Land Johann Sebastian Bach. Allen voran Sigi, ihr Spiritus Rector.
Ja, ich bin ja gefragt worden. Und ich bin ja in meinem Leben schon vieles gefragt worden und habe eben zu manchen Nein und zu manchen Ja gesagt. Und das ist und das war eine Sache, der ich getrost Ja sagen konnte. Ja, und hatte auch eine Vorstellung, dass das eine, für mich selber auch eine Freude sein kann und kannte auch meine Kollegen im weitesten Sinne, dass es für die eine Freude sein könnte. Obwohl sie ihre Freizeit nicht gleich freigaben für Johann Sebastian Bach. Also das hat etwas Mühe gemacht.
Mensch, errette deine Seele, entfliehe Satans Sklaverei und mache dich von Sünden frei, damit in jener Schwefelhöhle.
Schwefelhöhle?
Damit in jener Schwefelhöhle der Tod, so die Verdammten plagt, nicht deine Seele ewig nagt. O Mensch, errette deine Seele.
Drittes Kapitel. Weder Frieden noch Völkerfreundschaft.
Der Kommunismus sogar, das Endbild, das immer erfrischte, weil mit Blut gewaschen wieder und wieder. Der Alltag zahlt ihn aus mit kleiner Münze, unglänzend, von Schweiß blind. Trümmer, die großen Gedichte. Wie Leiber, lange geliebt und nicht mehr gebraucht jetzt, am Weg der vielbrauchenden, endlichen Gattung. Ah, ah, ah.
1985 jährte sich zum 300. Mal der Geburtstag Johann Sebastian Bachs. Aus diesem Anlass wurde auch in der DDR das Bach-Jahr ausgerufen und gründlich vorbereitet. Hatte er nicht fast alle seiner Lebensstationen auf dem Territorium der DDR absolviert? Ausnahmen waren Lüneburg und Lübeck.
Naja.
Auch über Bachs Verbindung mit der Kirche lag ein ewiges Naja.
Als im Leipziger Stadtangestellter. Wir denken heute erst Kantor an der Thomaskirche gewesen, natürlich, aber er war damals ein städtischer Angestellter. Und es wurde damals auch Wert drauf gelegt beim politischen Ausdeuten der Person Bachs, dass er also ein städtischer Angestellter war und kein kirchlicher Angestellter. Das war damals eben wichtig. Für uns war das nicht ganz so wichtig, aber wir haben es gelernt.
Und so kam, rechtzeitig vor dem Bach-Jubiläum, also den Genossen der Abteilung Kultur in Borna bei Leipzig eine schöne Idee. Warum nicht eines der Kollektive des VEB Braunkohleveredelung mit dem Namen Johann Sebastian Bach ehren? Nur welche dieser sozialistischen Arbeitsbrigaden umbenennen? Die Brigade Frieden? Die Brigade Völkerfreundschaft? Das konnte kein Weg sein.
Der verantwortliche Kollege im Kulturhaus Espenheim, ein Mensch mit dem vielsagenden Namen Engel, suchte ernsthaft nach einer Lösung des Problems und bat schließlich den Schwefelmacher Siegfried Nass um Hilfe. Zwar war Siegfried Nass kein Genosse, hatte es zudem mit der Kirche, war aber ein hervorragender Fachmann und loyaler ewiger Stellvertreter. Außerdem war Kollege Nass bekannt für Einfallsreichtum, Humor sowie für seine Kultur.
Warum er nun gerade in die Schwefelgewinnung gekommen ist, weiß ich nicht genau. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, wir hatten einen sehr gepflegten Speisesaal, sehr gepflegte Möbel, sehr gepflegtes Geschirr und hatten ein kulturvolles Miteinander. Es gab also gute Wandzeitungen, es gab Gemäldeausstellungen, was in den anderen Abteilungen nicht so ausgeprägt war. Und da ist er zu mir gekommen und hat mir die Nöte vorgetragen und da habe ich mir das angehört und habe ihn auf ein zufällig mitgenommenen Stückchen Papier zu dieser Besprechung im Stegreif so aufgeschrieben, wie ich mir das vorstelle.
Gäste einladen für Vorträge,
Ausstellungen besuchen,
Konzertbesuche,
Musikbeispiele auf Schallplatten,
Thema Orgelbau in der DDR.
Ich machte ihm den Vorschlag, dass man einen Bach-Zirkel am Kulturhaus gründen sollte. Vereine gab es damals nicht, als einen Zirkel. Und bei weiterem Nachdenken und auch darüber unterhalten mit meiner Frau, kamen wir dann zu der Idee, diesen Zirkel nicht Johann Sebastian Bach-Zirkel zu nennen. Das war uns zu anspruchsvoll, weil wir ja eigentlich ganz wenig nur über Bach wussten. Und da haben wir uns gedacht, man könnte es den Zirkel vielleicht nennen, auf dem Wege zu Johann Sebastian Bach. Dann könnte man ja von der Geschichte her an diese Person herangehen und nicht so sehr von der Musik. Und auf dem Wege lässt ja dann zu, dass man durch die ganze DDR reist und viele, viele Bachstätten besuchen kann. Und das ist doch ein langes Programm, was man daraus entwickeln kann. Und da könnte ich mir vorstellen, diesen Zirkel zu leiten. Wenn ich diese Freiheit bekommen kann, dass das gemacht wird, was ich sage.
Und wie Siegfried Nass es sagte, wurde es dann auch gemacht. Am 4. April 1983 erblickte der Zirkel auf dem Wege zu Johann Sebastian Bach feierlich im kulturvollen Speisesaal der Abteilung Schwefelgewinnung des VEB Braunkohleveredelung Espenhain das Licht der Welt. Dr. Rainer Malt, Musikwissenschaftler und Mitarbeiter der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätte Johann Sebastian Bach in Leipzig, übernahm die fachliche Betreuung. Zunächst für sein Gehalt, später ehrenamtlich. Was nicht gibt ein, was nicht ist die
Im Gründungsjahr gab es gleich 8 Veranstaltungen, Vorträge, Konzerte, Ausflüge, an denen 15 Kollegen regelmäßig teilnahmen. Siegfried Nass hatte umfangreich und stilvoll geworben mit Einladungen und Plakaten. Die Plakate wurden zunächst, durch wen auch immer, stillschweigend entfernt.
Ungenehmigte Druckwerke. Papierverschwendung. Siegfried Nass ließ ungerührt und fantasievoll nachdrucken.
Es war ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden.
Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen, von dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren.
Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß.
Der Reiche aber starb auch und ward begraben.
Viertes Kapitel in Arnstadt. Im Jahre 1703 wurde Johann Sebastian Bach, er war 18, Organist in Arnstadt. Großvater Christoph Bach hatte bereits als Hof- und Stadtmusikus in Arnstadt gelebt, dessen Bruder Heinrich Bach als Organist an der hiesigen Liebfrauenkirche und an der Oberkirche.
Dieser Großonkel wiederum war der Großvater von Johann Sebastian Bachs erster Ehefrau Maria Barbara Bach. Sie heirateten 1707 in Dornheim bei Arnstadt. Außerdem wohnten in Arnstadt die Witwe seines Onkels Johann Christoph Bach und deren Sohn Johann Ernst Bach.
Die Mitglieder des Zirkels auf dem Wege zu Johann Sebastian Bach kennen ihren Meister im Detail. Sie wissen von seinen Problemen mit den fast gleichaltrigen Chorknaben. Ohne Zweifel war Bach ein großartiger Organist, aber doch ein miserabler Pädagoge.
Und genau solche Geschichten wecken reges Interesse bei den Schwefelmachern. Als Zippelfagottisten hatte Bach einen dieser Knaben bezeichnet, woraufhin es vor dem Rathaus zu einem nächtlichen Überfall auf den 18-jährigen Bach kam, zu einer großen Keilerei. Mit seinem Degen konnte Bach sich gerade noch der Schülerhorde erwehren.
Auf dem Platz vor dem Rathaus halten die Schwefelmacher am bronzenen Bach-Denkmal. Professor Bernd Göpel aus Halle hat zum Gedenkjahr 85 ein Abbild des jungen Komponisten geschaffen. Die ersten öffentlichen Reaktionen auf dieses Denkmal sollen heftig gewesen sein.
Der junge, schlaksige Bach, noch ohne Perücke, sitzt oder lehnt oder lümmelt er an einem Meilenstein? Oder hat er den Chor vor sich und versucht, mit diesen Knaben die Probe zu einem guten Ende zu führen?
Oder sitzt Bach auf der Orgelbank, bereit, mit der rechten Hand in die Tasten zu greifen, mit der linken die Register zu ziehen? Spätestens an dieser Stelle kommt Bachs verlängerter Urlaub in Lübeck ins Gespräch.
Und das war ja auch die Zeit, wo er zu lange bei Buxtehude geblieben war und dann Schimpfe bekommen hatte, wie er nach Hause kam. Er war also im Westen etwas über die Zeit gewesen, haben wir damals gesagt. Von einer Westreise nicht pünktlich zurückgekehrt.
Die sächsischen Bach-Reisenden wissen es längst. Dietrich Buxtehude hätte Bach in Lübeck gern zum Nachfolger gehabt. Aber die Zugabe.
Die Zugabe.
Die Zugabe war Buxtehudes Tochter, von kräftiger Statur und herber Gemütsart, wie die Quellen es ihr nachsagen. Johann Sebastian Bach zog es zurück nach Arnstadt und hin zu seiner Großcousine Maria Barbara.
Wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf.
Es zieht die Schwefelmacher zurück zum Hotel zur Krone, um dort ungestört Erinnerungen austauschen zu können. Unterwegs wird ein bisschen über den jungen Bach gelästert, der auf seinem Denkmal hängen würde wie die Jugend von heute.
Nur Zigarette und Handy fehlen noch.
Ermuntert euch, ermuntert euch von Sünden schlafe und beset euer Leben mal.
Fünftes Kapitel. Erinnerungen zwischen Hotelbetten.
Trümmer, die großen Gedichte. Wie Leiber, lange geliebt und nicht mehr gebraucht, jetzt am Weg der vielbrauchenden, endlichen Gattung. Zwischen den Zeilen Gejammer, auf Knochen der Steinträger, glücklich. Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken.
Bestimmte aus heutiger Sicht illusionäre Vorstellungen sie gipfelten vor allem in Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen, hatten in der klassischen bürgerlichen Literatur auch eine wichtige positive Folge. Der Kunstwirkung, wie der ästhetischen Erziehung und einer gehaltvollen Kunst, wurde zunehmend besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Ich war dort auch mit dabei. Ich habe es allerdings auch nur durch Zufall und äußerst kurzfristig erfahren, weil also zum Beispiel bei uns in der Hauptabteilung das Plakat nicht hing.
Ja.
Ich nehme an, das wird eins von den zwei sind, die dann verschwunden sind oder gar nicht erst ausgegangen
wurden. Wir hatten ja den persönlichen Kontakt genommen.
Die Heimat hat sich schön gemacht.
In Frieden.
Sozialistisch arbeiten.
Unsere Menschen.
Und es gab eine gewisse Verängstigung, das darf man auch nicht vergessen. Man kann sagen, eigentlich alle Menschen irgendwie organisiert, also in irgendeiner politischen Vereinigung, die es eben damals gab. Und da war es ungewöhnlich, jetzt in eine neue Vereinigung einzutreten und die dann auch noch so was ganz Komisches macht, was vielleicht mit Kirche zusammenhängt.
In einem der Hotelzimmer rücken die ehemaligen Schwefelmacher zwischen Betten und Nachttischen zusammen. Sie wollen unter sich sein, wenn sie sich erinnern. Die Wärme staut sich an diesem heißen Junitag, doch das scheint keinen wirklich zu stören.
Der Chef, Siegfried Nass, hält ein Blatt bedruckten Papiers in der Hand. Ein Dokument zum Jubiläum der 50 ersten Schritte auf dem Wege zu Johann Sebastian Bach. Das war im Jahre 1990.
Bachstadt Leipzig, ein Rundgang.
Das Gesamtwerk Johann Sebastian Bach, erster Vortrag in Espenhain.
233. Todestag Johann Sebastian Bachs, Gespräch mit dem Organisten Matthias Eisenberg.
Anna Magdalena Bach, szenische Lesung.
Und.
Das musste man einfach, und dass man eben in ein Rathauskonzert ging. Das konnte man laut sagen, wenn man in der Rathauskonzert ging. Und wenn eben der Konzert, was weiß ich, in der Thomaskirche war, das musste nicht hinausgesagt werden, das wurde eben als 226. Todestag angesagt. Ne? Da machten die anderen so, was ist ein Todestag?
Ne? Ja, das war auch ein Ausbruch aus unserem Alltag. Und da standen wir eigentlich früher nach Espenhain zu fahren, im Morgennippe zu arbeiten. Dann waren wir am Höhepunkt der Bergmannstag, dann waren wir am Höhepunkt der 1. Mai. Und das war mal doch wirklich schon ein Freiheitsgrad, ein Ausbruch, den man alle genossen hatten.
Ja. Ich hatte vorher überhaupt keine Verbindung zu Bach. Ich habe das mal gehört und gesehen und abgedankt und das war's. Mal ein Stück Musikstück gehört oder so, aber durch Nass bin ich erst zu Bach geführt worden. Ich habe das dadurch erst kennengelernt.
Also Kultur in dieser Form war eigentlich auch erwünscht, das muss man ja sagen zu DDR.
Genau, selten genug.
Arbeitskollektive,
Jugendforscherkollektive,
Westarbeiterkonferenz.
Damit alles in Frieden.
Und Lüneburg? Nach dem frühen Tod von Vater und Mutter musste Johann Sebastian Bach selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Er besuchte das Lyzeum in Ohrdruf und wurde danach Freischüler des Lüneburger Michaelisklosters, sang als Diskant im Mettenchor. Und Lübeck?
So haben wir gesagt, du gibst so Mühe und er war noch nicht an die Wende zu denken. Wir fahren auch noch nach Lübeck.
Ja. Etwas später. Das ist dann 1988 laut gedacht worden und 89 im Frühjahr ans Reisebüro geschrieben worden. Und da kam dann der Text, ein schlichter Text als Antwort, dass zurzeit noch nicht möglich ist. Wir haben uns dann geduldet. Ja, und das hatte ich friedlich geschrieben, also nicht provozierend. Ich hatte geschrieben, wir könnten als Zirkel doch in Schwerin Halt machen, könnten dann einen Stadtrundgang und alles, was dazugehört, Schwerin, und hat beschrieben, was wir da machen könnten. Und könnten am nächsten Morgen mit einem Bus über Bad Kleinen nach Lübeck fahren, uns dort Lübeck, diese Orgellandschaft ansehen und könnten am Abend wieder zurück.
Die Heimat hat sich schön gemacht.
Lernen und leben.
Sozialistisch lernen und
leben.
Aber es war schon ein interessanter Punkt für diejenigen.
Genau.
Weil sie gesagt, die gehen dort alle freiwillig hin.
Ja,
zu anderen Dingen bis ein
bisschen
doch, was merkwürdig war doch immer mit da. Ja.
Wie verhalten sich die anderen Kollegen? Also reserviert ist vielleicht bei manchen noch ein bisschen sehr behutsam, sehr freundlich ausgedrückt.
Mhm. Wobei es aber eben für die DDR und speziell auch für Espenhain sehr ungewöhnlich war, dass dann nach dem Jubiläum welche dann immer noch weiterlaufen auf diesem Weg.
Das war ja nicht nur Bach, das haben wir ja schon gesehen.
Ja,
das war dann also
rechts und links, Vortrag in Espenhain, Händelmuseum in Halle.
Stimmt, ja, genau.
Eine ganz wichtige Arbeit. Ja. Reisler spielt auch große Rolle, das wollen wir nicht unter den Tisch kehren. Bach-Schütz-Händel-Jahr. Eine Bilanz.
Im Kombinat.
Die Straße der Besten.
Im Kombinatsmaßstab liegen die Besten.
Obwohl der Anfang gemacht ist.
Hohe Leistungen.
Zum Wohle des Volkes.
Ach, schön, schön ist auch nicht.
Ja, bemerkenswert ist aber, zu DDR-Zeit sind wir auch rumgefahren wie die wilden
Mudel. Ja, ja.
Und jetzt sind wir Westen, könnten überall also hin.
Und fahren.
Und haben Zeit.
Ja.
Und Bestgeld. Und
ja.
Sechstes Kapitel. Schwefelmacher und Schwefelhöhle.
Pfarrer Laube begrüßt seine Gäste zum Kantatengottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche in Arnstadt.
Es ist ein strahlender Sommertag, fast schon zur Mittsommerzeit im unserer Kirche, im Kirchenjahr, lenkt er den Blick von dem Irdischen hin zur Weite der Ewigkeit. Und so heißt es denn auch die Kantate an diesem Sonntag, O Ewigkeit, du Donnerbach.
Gott ist gerecht, gerecht. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht.
Man kann ja auch Bach wieder zurückführen und die politischen Verhältnisse erlauben das ja nun heute wieder, dass man die Stücke wieder dorthin setzt in den Gottesdienst, wo sie hingehören und für die sie geschrieben worden sind.
Kantaten wurden zu Bachs Zeiten fast jeden Sonntag oder auch Feiertag gesungen. Insgesamt 59 Kantaten in jedem Jahr. Die Kantate dauerte durchschnittlich 20 Minuten. Teile der Liturgie wurden der Kantate voran oder auch nachgestellt, die Predigt eingebettet zwischen den ersten und den zweiten Teil.
Als der Reiche nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne, und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein, und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme.
Abraham aber sprach, »Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, und du wirst gepeinigt.«
Der Reiche nahm es hin, bat aber bei Abraham für seine fünf Brüder. Die sollten doch gewarnt werden durch einen, der von den Toten aufstünde und zu ihnen ginge, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kämen.
Doch Abraham sprach zu ihm, »Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde.«
Als die ehemaligen Schwefelmacher von der Schwefelhöhle singen hören, lächeln sie. Und dem Pfarrer hören sie zu und denken sich ihren Teil.
Und vielleicht ist ihr Teil dieser Espenhainer Schwelgasnebel gewesen, in dem sie gelebt haben. Vielleicht ist ihr Teil ihre Arbeit gewesen, als Laborantin, als Technologe oder als Ingenieur im Dreischichtbetrieb. Wovor könnte ein Schwefelmacher sich noch ängstigen? Und wer ist überhaupt dieser reiche Mann und wer dieser arme Lazarus?
Bilder bedeuten alles im Anfang, sind haltbar, geräumig. Aber die Träume gerinnen, werden Gestalt und Enttäuschung. Schon den Himmel hält kein Bild mehr. Die Wolke vom Flugzeug aus, ein Dampf, der die Sicht nimmt. Der Kranich, nur noch ein Vogel.
Welches Verhältnis besteht zwischen dem Schönen in der Wirklichkeit und in der Kunst? Kann man dem einen oder dem anderen eine höhere Vollkommenheit zubilligen? Worin besteht das Wesen jener Gefühle, in denen wir die Erscheinungen des Lebens als schön oder hässlich empfinden?
Verfügbarkeitskoeffizient.
Ein starker Friede.
Für Frieden und Sozialismus.
Immer bereit.
Die Heimat.
Schön.
Die Wolke vom Flugzeug aus. Ein Dampf, der die Sicht nimmt. Der Kranich nur noch ein Vogel. Der Kommunismus sogar das Endbild, das immer erfrischte, weil mit Blut gewaschen, wieder und wieder. Zwischen den Zeilen Gejammer, auf Knochen der Steinträger glücklich. Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken.
Bei einem wenig entwickelten Kunstsinn, dabei einer gewissen ideologischen Ungeduld, kann das Fehlen zum Beispiel der unmittelbaren Wirkung eines Landschaftsbildes oder einer Bach-Kantate den übereilten Schluss inspirieren, die Kunst sei unwichtig für eine sozialistische Bewusstseinsbildung und folglich überflüssig.
Lieblingsstück, ja. Also, vom Bach liebe ich nicht so die Orgelwerke, sondern die solistischen. Die Violinkonzerte und solche Flötenkonzerte und solche Sachen. Also nicht zu viel Instrumentarium, sondern die solistischen. Da habe ich große Freude dran. Die kleinen Stücke.
Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken. Oder Bach und Braunkohle. Sie hörten ein Feature von Constanze John.
Es sprachen Ruth Schiefenbusch, Josef Tratnik, Karl-Heinz Tafel und Volker Risch. Ton und Technik Dagmar Schondei und Karl-Heinz Stevens. Redaktion und Regie Ulrike Bajor.
Wir danken Ruth Schmidt, Bernd Rudolf, Frau und Herrn Hillert, Frau und Herrn Hennings, Frau und Herrn Raschke. Und besonderer Dank gilt Siegfried Nass. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2006.